Das ist die 152. Folge vom Astropod. Dieses Mal nochmal mit Kirsten Hanser.
Sehr schön, ja. Ich freue mich total, dass wir hier wieder sitzen, um über die nächste Woche zu plaudern.
Wir sitzen unter dem Wasser.
Wir sitzen unter deinen tollen, wunderschönen Bildern in der Fischezeit.
Das passt doch dazu, oder?
Ja, passt total.
Du hast gerade etwas erzählt, dass du erlebt hast, dass wenn du manchmal selber nicht so genau weißt, welche Tür du zuerst aufmachen sollst, dass du dir dann deinen eigenen Podcast anhörst.
Genau, ich habe manchmal, und ich konnte mir das auch nicht erklären, aber dass das, was ich schreibe oder auch formuliere, ich selber dann nicht dauernd den Zugriff dazu habe. Und dann habe ich mir einmal, erinnere ich mich, da ging es mir nicht gut, dann habe ich meinen eigenen Podcast gehört und dachte, Mensch, also das waren jetzt richtig gute Tipps. Und ich hatte es ja nicht irgendwo abgelesen, sondern es kam aus mir heraus. Aber es hat auch was von Fische, finde ich. Also das Vage manchmal nicht zugreifen können und dennoch dann wieder den Zugang finden.
Dass man sich selbst erstaunt.
Ja, auch.
Ja, weil ja unsere Beziehung zu dem, was wir, ich nenne das jetzt mal so lapidar, was wir abliefern, ist ja eine andere als die unserer Zuhörer. Und die Beziehung ist ja so, der Keith Jarrett, den kennst du, den Pianisten, der hat mal gesagt, der hat ja mal frei gespielt, wenn er Konzerte gegeben hat. Und er hat gesagt, ein Konzert war gut, wenn ich es nicht noch einmal anhören muss. Und es war nicht gut, wenn ich es nicht nochmal anhören will.
Ja. Also das gibt es auch, das kenne ich auch. Das ist manchmal, dass ich dachte, ich gucke mir das jetzt nicht an. Schauspieler haben sowas ja auch, dass sie ihre eigenen Filme nicht anschauen. Und dann habe ich das irgendwann doch gemacht, also bei vielen Videoclips zum Beispiel, weil da habe ich das gemacht, um zu sagen, es ist wichtig, dass ich dazu stehe, was ich da tue.
Ja, genau.
Und dass ich auch, was ich sage, dass ich dann oft doch so sehr positiv überrascht war, weil ich im Grunde als Steinbeginn schon kritisch mit mir bin.
Ja.
Also ja, kritischer mit mir als mit anderen.
Ja, das ist natürlich im positiven Fall auch eine Entsprechung des Steinbocks zu sagen, ich habe einen bestimmten Anspruch und der ist wichtiger als meine Ego-Show. Es gibt ja Zeichen, die würden sagen, die Tatsache, dass ihr die Gunst habt, mich zu hören, ist eigentlich schon das Großartigste, was möglich wäre.
Ohne oh ja, in der Reihe stelle ich mich bei der nächsten Inkarnation dann an. Wäre ja auch mal schön.
Wir haben total schöne Nachrichten bekommen über unseren gemeinsamen Podcast. Mhm. Das fanden ganz viele ganz toll.
Ja, das hat mich sehr gefreut.
Das berührt. Ja, und ich fand es auch toll, weil das kam ja so ein bisschen für mich wie aus dem Nebel. Und das zu probieren, und deswegen sitzen wir jetzt wieder hier und machen
genau.
weiter.
Weil es schön war. Ja,
genau.
Schön.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Und wir haben uns überlegt, es war auch deine Anregung, auch in dieser Folge, 2 Leserbriefe, ich bleibe bei dem Begriff, von HörerInnen vorzulesen. Mhm. Eine von Petra. Eine Frage, die mich zurzeit beschäftigt. Dieser Leserbrief ist schon ein paar Wochen alt.
Das war nach der Folge?
Das, was ich jetzt vorlese, als das geschah, das ist es schon ein paar Wochen her. Aber wir können nicht immer die aktuellen, also wir müssen immer gucken, was passt. Wie deuten Sie denn den großen grünen Eiskometen mit Schweif, der nun gerade wieder nach 50.000 Jahren zeichenhaft für ein paar Wochen an uns vorbeizieht? Vielleicht können Sie mal im Astropod etwas über so außergewöhnliche Himmelskörper sagen. Du hast einen schönen Satz dazu.
Ja, ich würde sagen, ein interessantes Phänomen hat aber gar nichts mit mir zu tun. So in der Deutung.
Mit dir nicht?
Also mit mir nicht oder mit der Astrologie auch nicht.
Bist du die Astrologie?
Ja, ich dachte. Nein, aber mit der, na, natürlich ist eine Identifikation mit Astrologie. Ich bin die Astrologin, die Übersetzerin, die Dolmetscherin. Und so ein Komet, das ist für mich, das sind Phänomene, die finde ich total spannend, aber ich würde jetzt in der Deutung, haben die ja nichts mit unserem Sonnensystem, was wir als Astrologen und Astrologinnen benutzen, ja, zu tun.
Das muss man immer wieder erwähnen, das wissen ja viele Menschen nicht, dass Astrologie, es gibt zwar auch Fixsterne,
also eine Menge.
Und die Tierkreiszeichen sind ja Bilder, die entstanden sind aus der Beobachtung des Himmels und dem bildhaften Schauen des Menschen, dass wir halt Gestalt erkennen in den Dingen. Aber die reine Deutung der Astrologie bezieht sich ja nur auf das Sonnensystem intern.
Genau.
Und deswegen können das da Kometen durchziehen und das würde die Deutung nicht beeinträchtigen.
Ja, oder auch alles, was an Satelliten um uns herum schwirrt, müsste man ja dann auch in irgendeiner Form, irritiert das da irgendwas oder so. Aber nein, das ist ja wirklich die, wir sind ja jetzt auch in dieser Fischezeit oder Merkur dann in Fische, auch sowieso jetzt. Mhm. Und das ist ja auch Metaphersprache.
Genau.
Ja, und das ist ja ganz stark die Astrologie, also die bildhafte Sprache, dass man auch bei den Hörerinnen Bilder erzeugt mit dem, was wir übersetzen. So nenne ich das auch oft, dass ich so Dolmetscherin bin. Und deswegen ein Komet, toll, tolles Phänomen. Aber in der Deutung, da gibt es nichts zu deuten, würde ich jetzt mal sagen.
Zumindest nicht aus astrologischer Perspektive.
Aus astrologischer Perspektive, genau.
Das erinnert mich an Peterchens Mondfahrt als Kinderbuch. Da war so ein unheimlicher Komet, der da vorbeigesegelt ist. Dann gibt es eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern die ist, die kann man eigentlich nur mit einer Vorlesung beantworten, von Nadine. Mhm. Was ist der Ursprung der Tierkreiszeichen? Wie kommen die Zuschreibungen zustande und was bedeuten die Planeten? Das ist natürlich sehr komplex.
Sehr komplex. Müsste man anfangen, eben zwischen Euphrat und Tigris, die Wiege der Astrologie. Da sind so die ersten Funde, ne, dass man sagt, ja, da begann das. Aber das, was wir machen oder in der jetzigen Zeit, das gründet ja auch sehr auf dieser Verbindung zwischen Mythologie, Psychologie, Philosophie, Astrologie und diesen Geschichten auch wo, zu der Zeit, als die Planeten noch die Wohnsitze der Götter waren. Das fand ich immer eine schöne, also das, da denke ich so, ja, da konnte ich immer schon was mit anfangen, auch wenn ich das heute nicht mehr so sehe, aber ich personifiziere auch gern diese Planetenenergien.
Ja, das ist eben der Unterschied zwischen der mythischen und der wissenschaftlichen Betrachtungsweise. Mhm. Also die eine kreiert Bilder und Sinnzusammenhänge und die andere studiert Fakten.
Genau.
Das muss sich nicht ausschließen, aber es kann sich ausschließen, so wie es in der Erdepoche sich komplett ausgeschlossen hat.
Genau, es hat sich ja komplett ausgeschlossen, weil ich hatte tatsächlich mal Vorträge oder so Buchungen und da waren auch Astronomen dabei. Und da fand ich das schon, oder in einem Planetarium, wo die schon so, die mussten schon sehr an sich halten, dass da jetzt auf einmal so eine Astrologin da irgendwas zum Besten gibt. Aber wir hatten dann interessante Gespräche und haben uns dann auch darauf geeinigt, ja, das ist eben dein Gebiet so, hier ist es meins und im Grunde haben wir doch was miteinander zu tun.
Wir haben zwei verschiedene Wege auf das gleiche Thema. Mhm. Einmal den faktischen, numerischen und einmal den deutenden. Mhm. Und Deutung und Faktizität sind unterschiedliche Herangehensweisen. Die Tierkreiszeichen sind natürlich auch, was ich immer ein schönes Bild finde, ist, dass die Menschen ja früher den Himmel viel mehr gesehen haben als wir heute. Mhm. Das können wir hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, ansonsten in der Stadt nicht.
Ganz wichtig, für mich ist es total wichtig, für dich nicht. Also ich gucke ganz viel in den Himmel, hatte natürlich auch die Möglichkeit in Griechenland ganz viel, aber auch jetzt das letzte Wochenende auf dem Land, dann sieht man es auch wieder, ja.
Ja, und ich habe oft das Gefühl, wenn man diese symphonische Gewalt da oben sieht, das ist ja wie eine opulente Symphonie, da fühlt man sich klein im positiven Sinne, nicht erschlagen, aber ich denke manchmal, es gibt so ein paar dominante, patriarchale Erdreich-Molche.
Ja, das ist schön. Kannst du das nochmal?
Dominant, patriarchale Erdreich-Molche mit revierhaften Ausdehnungswünschen. Mhm. wo ja die kleine Vorstellung der Dominanz im Irdischen das Handeln bestimmt. Und wenn man das Große sieht, dass man plötzlich das alles so relativiert, was eigentlich relevant ist, die Demut. Und ich finde, dass der Himmel die Demut schenkt.
Und der Himmel wird aber auch extrem erobert und umkämpft. Ne? Ja. Also auch die ganzen Systeme, die da etabliert werden und so, also auch Elon Musk zum Beispiel, das finde ich schon so, wo ich dachte, denen reicht einfach nichts. So, jetzt müssen sie auch noch da hin. Und ich erlebe den Sternenhimmel auch, als ich mal in der Wüste war, also diesen wirklichen, das Himmelszelt. Ja. Da hatte ich das so ganz stark. Und ich empfinde dann immer so ein Gefühl von Verbundenheit ganz stark.
Ja,
also da, ne, Demut auf jeden Fall, aber auch so aufgehoben zu sein, in diesem, wie in so einem Zelt.
Ja. Und die Leute hatten ja damals keine Handys, keine Rechner, keine Fernseher.
Ja.
Und die haben abends Himmel geschaut. Und dann haben die natürlich in dem Himmel viel mehr sehen können als wir heutzutage.
Und die beobachtet.
Genau.
Ne, alles, was Planaromai, also alles, was vorbeizog, ne, die einen bewegten sich, die anderen bewegten sich nicht. Mhm. Die ganzen Jahreszeiten und so weiter, alles Kalendarische, ist ja sehr aus diesen Himmelsbeobachtungen entstanden alles.
Ja, und auch die schöne Vorstellung, dass sich die Lebenswirklichkeit auf der Erde im Himmel insofern spiegelt, als dass man über den Himmel Erkenntnisse über die Lebenszyklen auf der Erde rückschließen konnte. Also diese gegenseitige Geschichte ist natürlich auch sehr poetisch. Dann natürlich auch faktisch im Sinne der physischen Orientierung auf der Pizza. Mhm. Pizza genannt Erde.
Ja.
Und das heißt, das ist natürlich über Ewigkeiten entstanden und die Astrologie hat kulturspezifisch natürlich verschiedene Phasen durchlaufen. Hatte in der Erdepoche eigentlich eine miserable Zeit, weshalb die in so eine Nischenecke gehen musste, obwohl es fantastische Astrologen gab. Also das bitte nicht falsch zu verstehen, aber im Sinne der Akzeptanz ist sie ja aus dem System geflogen, weil sie faktisch nicht beweisbar war. Und dann halt,
oder es wurde verheimlicht, ne? Also Menschen, die eigentlich auch ein Ansehen hatten und dann Astrologie betrieben haben, dass das verheimlicht wurde, dass das so auch in den Büchern gar nicht mehr auftaucht, dass sie sich mal mit Astrologie beschäftigt haben. Also das finde ich schon sehr interessant und auch schockierend.
Ist absolut schockierend. Also ich habe immer gesagt, in den letzten 30 Jahren sind die Leute zu mir durch die Hintertür reingekommen, durch die Hintertür wieder raus und haben das, wenn überhaupt, nur den allerengsten Freunden erzählt. Mhm. Heute kommen die durch die Vordertür rein und gehen durch die Vordertür raus und gehen sogar ins Internet mit diesen Erfahrungen. Es ist schon ein amtlicher Unterschied.
Ja, es ist auch, also da gibt es auch so einen bestimmten, so einen Fashion-Aspekt jetzt auch bei.
Ja, klar.
Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sich der entwickelt. Und wünsche mir natürlich, dass er sich zu wirklich einem etwas Gutem entwickelt. Also das ist nicht nur so ein, weil Erdepoche, ne, oder auch bezüglich auf dein Buch und Luftzeitalter und so weiter, bedeutet ja auch konsumieren.
Genau.
Ne, einheimsen. Und
Vermarktung.
Da, genau. Und da sehe ich immer noch auch kritisch drauf und denke, hat sich das System wirklich schon verwandelt, als dass es in ein neues gehen kann oder geht jetzt komplett das Ganze in einfach auf eine andere Ebene, aber eigentlich sind die Basics dieselben, also eben Vermarktung, konsumieren, einfach so reinsaugen.
Ja.
So noch was, zack.
Ja, ja, ich finde das gut. Ich freue mich auch, dass ich nicht immer derjenige bin, der dann wie so ein alter Greis so ermahnt, die Jugend an die Inhaltlichkeit erinnern möchte. Das freut mich natürlich.
Ja, ja.
Dann kann man auch sagen, dass deshalb die Astrologie teilweise in der Gesellschaft dann eher so in der Esoterik-Ecke hing. Und dann kann man auch sagen...
Und auch schwummerig, ne? Das muss man an der Stelle kann man das schon mal sagen, dass es sehr schwummerig war, dass die Astrologie, also wenn ich gesagt habe, ich bin Astrologin, dann hielten mir manchmal die Menschen ihre Hand hin. Und da habe ich dann gemerkt, ach so, die wissen ja wirklich, denen ist jetzt gar nicht klar, dass Astrologie jetzt nicht gleich auch hier mit Handlesen und Kristallkugel. Und damit habe ich aber auch gespielt, ne, mit diesen Esoterik-Dingern, also so richtig so mit Knochen im Haar und Kristallkugel, zu sagen, da, so ist es nicht.
Knochen im Haar habe ich noch nicht probiert. Wäre nee? Auch mal
ja, schicke, können wir ja nochmal machen. Also hier machen wir nachher ein Selfie mit.
mit Knochen.
Ja.
Dann gibt es noch einen Punkt, der in der Zukunft des Astropods vermutlich auch immer wieder mal auftauchen wird, nämlich dass aufgrund dieser Dominanz des naturwissenschaftlichen Denkens und der Kausalpsychologie der selbstbestimmte Faktor von Thomas Ring in der Astrologie so eine Riesenrolle spielte, nämlich dass man sagte, rein theoretisch ist aus jedem Horoskop alles zu machen. Es ist nicht negativ oder positiv, worum es sowieso nicht gehen sollte, aber es geht ja um eine gewisse innere Dynamik einer Anlage. Und da ist man schon so extrem in eine Neutralität gegangen, dass man sagte, anything goes, wie in der Postmoderne. Ich kann diesen Standpunkt nicht mehr halten. Ich verstehe aber, warum er in der Zeit postuliert werden musste. Damit man nicht auch noch in so eine Wahrsager-Ecke kommt mit der Astrologie. Und das ist etwas, was ich jetzt nur mal als einen Teaser in die, in die aktuelle Folge, wo ich mir aber vorstellen kann, auch gerne mit dir mal, über dieses Thema vertieft zu diskutieren, wo ist eine Anlagegrenze, nicht eine Aussagegrenze, sondern wo hat eine Anlage auch eine Grenze der Entwicklung und warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind und nicht anders und dann eben auch nicht zufällig so, sondern weil vielleicht die Anlage das gar nicht und so weiter.
Ja, das ist sehr spannend. Also es ist ein sehr spannendes Thema, mit dem ich mich und du wahrscheinlich auch immer wieder neu auseinandersetzen muss. Jeden also Tag. Auch, ja, auch auf diesem Weg als Astrologin.
Ja.
Und auch zu sagen eben, also ich habe das ja immer Potenziale genannt, Potenziale und Ressourcen. Und natürlich gibt es auch Bereiche, in denen ich dieses, ich sag mal, System der Astrologie verlassen muss. Wenn es bei, ne, bei Beratung, es gibt auf einmal so einen Punkt, wo das sich verselbstständigt, das Ganze, und unabhängig davon wird, von dem der Matrix, die derjenige hat. Ja. Dann geht es so in so ein ganz, ich denke mal, dann gibt geht es zum Beispiel auch in den Bereich Fische.
Ja, ja, klar. Ja, auch. Das ist das große Thema.
Ja.
Das ist das ganz große Thema. Klar, die Frage des Gemisch Schicksal und freier Wille, eigentlich die urphilosophische Kernfrage, ist in der Praxis unserer Arbeit jeden Tag neu auszuloten, kann man sagen. Gell?
Immer wieder. Ich hatte das gerade bei so einem Event auch, dass auch Frauen, also es waren nur Frauen, es war ein toller Abend, und eine sagte, naja, ich ziehe mehr, ich bin das und das, ich ziehe mehr die Melancholiker an und so. Und dann hatte ich wieder so ein, wie so eine Aufklärungsrunde, dass ich erstmal so eine Aufklärungsrunde gegeben habe über das, inwieweit überhaupt, also dass eben diese Bewertung ja so stark sich eingenistet hat in die Astrologie. Das ist etwas, was mich wirklich immer gestört hat. Wahrscheinlich auch aus rein egoistischen Gründen, weil ich irgendwie nicht so gut abgeschnitten habe. Aber
das ist aber eine ehrliche Antwort.
Aber nicht nur.
Ja.
Also das war ein Teil.
Ja.
Der andere Teil, der Profiteil,
ja.
Hat dann gesagt, das kann nicht sein. Es kann nicht, also das heißt nicht, dass alles larifari schwummerig wird, aber die Wertfreiheit aus einer Zeit rauszunehmen, in der alles bewertet werden muss und sich das Ganze nochmal potenziert hat, auch durch Digitalisierung und Internet, wo es ja nur noch um Like und Dislike, also wo es sogar vereinfacht wurde, da denke ich, sind diese, also die, eine Wertfreiheit in der Astrologie zu schaffen, hat dich das beschäftigt auch?
Das beschäftigt mich mega,
ja,
weil es auch da, also das Wertethema, da sind wir übrigens schon jetzt mitten im Thema der Folge. Wir sind nämlich bei dem Thema die Verschiebung der Grenzen. Und das ist ja das Hauptthema dieser Folge, Saturn in den Fischen. Wir sind jetzt schon mittendrin. Dieses permanente Probieren, Ausloten, also wie bei Schicksal und freier Wille, Wertefreiheit, Werte, wie weit kann man wertefrei sein, sollte man? Und inwieweit geht es nicht ganz ohne Wert? Was ist aber der Wert? Also die Frage ist die Grundlage der, des Wertes, wie allgemein kann man einen Wert halten als Grundlage? Und das ist natürlich ein wahnsinnig diffiziles Thema. Da kommt man halt an die Komplexität dessen, was man nicht so einfach, da kann man kein Wertesystem überstülpen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, jetzt zum Beispiel eine Mars-Pluto-Konstellation, ist eine der extremsten, die es gibt. Und per se ist das einfach nur eine ganz krasse Energie.
Das ist ja klar. Ja, die auf jeden Fall auch ein, also die, da ist ein Potenzial mit auf dem Weg, was natürlich auch, da braucht derjenige natürlich was, wo er diese Energie reingeben kann.
Genau, aber dann ist diese Energie, unsere Frage wäre ja zu sagen, gibt es in dem Horoskop eine Möglichkeit, diese Energie konstruktiv auszudrücken? Und wenn das so ist, dann kann diese Person so unfassbar viel damit bewegen. Oder wird zum Massenmörder.
Massen bewegen oder Massenmorden.
Genau.
Also und genau, aber das war doch in vielen, auch früher noch in manchen Astrobüchern, war dann es war per se der Massenmörder oder der Jack the Ripper oder ich weiß nicht was oder habe ich auch erzählt und alle haben sehr herzlich gelacht, mit bestimmten Konstellationen von zum Beispiel Mond, Saturn oder was weiß ich, das ist dann, sie werden nie wirklich fühlen. Und viele Menschen auch in Beratungen, hast du vielleicht auch die Erfahrung, dann sagen, ja, ich war schon mal vor so und so vielen Jahren beim Astrologen und der hat mir gesagt, ich werde niemals so. Und
das stimmt.
Das weckt zum Beispiel meine Mars-Energie, nämlich meine Wut. Ja, zu sagen, nein, so geht's nicht.
Aber wir sind
so kann's nicht gehen.
Wir sind in dem Raum von Saturn in den Fischen, weil wir sind in dem Raum, wo wir merken, wie unfassbar viel komplexer die Zusammenhänge sind. Saturn im Wassermann und Saturn im Steinbock, da gelten bestimmte Regeln. Und das hatten wir ja auch erlebt in diesen letzten Jahren, wie plötzlich Regelwerke den Alltag bestimmen und so weiter. Aber bei Saturn in den Fischen löst sich das Bewusstsein des unmittelbaren Unterordnens unter eine Regel auf und plötzlich merkt man, verdammt nochmal, das ist so viel komplexer. Das bedeutet aber auch, dieser Komplexität einen Ort zu geben und sich nicht sofort in irgendeine Richtung mitreißen zu lassen. Das ist ja das Tolle an Saturn in den Fischen. Also jetzt formal.
Saturn in den Fischen.
Wann geht er in die Fische?
Am 7. März.
Das ist der Dienstag.
Ja.
Am Dienstag geht der Saturn in die Fische und wir haben einen Vollmond.
Das ist das so der, manchmal denke ich dann, der Kosmos, da muss eine Party stattfinden einfach, wenn so ein großer Event ist. Ja.
Ja, darf ich ein kleines Aber sagen?
Natürlich.
Der Mond ist in der Jungfrau.
Ja, ich dennoch ist es so, ich habe auch natürlich über die nächste Woche, da habe ich so gedacht, diese Achsen, ne? Diese Vollmondachsen, die wir jeden Monat erleben, da gibt es ja immer welche, zu denen fühle ich mich, habe ich mehr eine Affinität zu und zu anderen weniger. Und ich finde, dass diese Fische-Jungfrau-Achse, die ist mir auch sehr sympathisch. Ich finde, das korrespondiert gut und die können wirklich viel miteinander anfangen.
Ja, klar.
Also insofern, auch wenn der Mond in der Jungfrau ist, also war das Aber, der Mond in der Jungfrau? Das war das Aber, ne?
Ja, hinsichtlich der Party, weil eine Party macht Ärger, nicht Ärger.
Das ist eine vegane Party ohne Alkohol.
Und wie ist das mit wegschmeißbaren Tellern, damit nicht so viel Arbeit da ist? Und einem selbstgesteuerten Staubsauger, der hinterher wieder alles aufräumt?
Ja, zum Beispiel. Okay.
Dann bin ich dabei. Und dann gibt es viele Rituale auf der Party, also nicht wilde Ekstase, sondern eher...
Es wird geführt so ein bisschen, ne?
Ja.
So erstmal im Kreis und dies und das und so. Also könnte das sein. Und in der Mitte ist dann, taucht dann, weil das Bild kam ja, weil mit Merkur, mit Fischezeit, Merkur in Fische und Saturn jetzt in Fische, das sind ja die hypnotischen Sprachmuster, sage ich mal, ja, die ja auch ganz wichtig sind in der Astrologie, phasenweise. Und mir kam das Bild von der Spitze des Eisbergs. Also Saturn hat ja immer etwas Manifestes, was Festes.
Genau.
Und was Grenzsetzendes. Und in der Psychologie zum Beispiel wird ja ganz oft diese Eisbergtheorie mal gesagt, also dass einfach die Spitze des Eisbergs im Sinne des Unbewussten, also unendliche Weiten, man weiß ja überhaupt nicht, was drunter liegt. Aber da kommt so, da ragt jetzt in diesem Fische-Zeichen, wo wir Neptun, all die Jahre jetzt schon Neptun, also genau. Wo nochmal geflutet und die Wellen und überschwappen und auf einmal ragt da so eine Spitze raus und man denkt, okay, ja, Land in Sicht. Ja. Das kam mir so ein bisschen.
Aber da könnte man ja vielleicht sogar das noch erweitern, zu sagen, vorher hat man die diese Spitze nur als Spitze wahrgenommen und jetzt mit dem Saturn in den Fischen wird einem bewusst, dass der große Teil unten liegt und dass einem das plötzlich klar wird, was das eigentlich bedeutet, die Zusammenhänge.
Ja, das wäre doch, das, aber das wäre ja schön, weil kognitiv haben wir das ja schon verstanden, aber in der Umsetzung, also wirklich das zuzulassen, wie unbewusst vieles ist, das hat ja noch nicht stattgefunden.
Es ist ja auch ein Fühlzeichen.
Ja, fühlen, absolut.
Und ich meine, das große Thema, ich kann das nicht oft genug erwähnen, weil die Lynn Bell, die ich ja so verehre und die eine alte, also keine alte, eine langjährige Freundin ist, die hat diesen großen Satz gesagt, Saturn in den Fischen bedeutet, das auflösen, was uns trennt. Das ist so toll.
Das auflösen, was uns trennt, Saturn in den Fischen.
Genau, wir sollen das auflösen, was uns, was eine Mauer, also Saturn ist die Mauer und wir sollen die Mauern, die das Bewusstsein, das Empfinden des Getrenntseins aufrechterhalten, auflösen.
Wenn man das als Meisterschaftsjob sieht mit Saturn in den Fischen in einem Horoskop, ja, im eigenen Horoskop zum Beispiel, da würde ich sagen, ja. Ansonsten würde ich das fast in der Sprache mehr Neptun in Steinbock, weißt du, das Trennende auflösen, was wir ja auch hatten während der Grenzöffnung und so, Neptun in Steinbock und der Saturn jetzt in den Fischen, das ist für mich mehr wie eine Trockenlegung, also dass irgendwie eine Insel in Sicht kommt, dass so aus diesem auch, ich sag mal, auch leidvollen Thematiken, dass es da ja auch darum geht, eine Verantwortung zu übernehmen für dieses Leid, für dieses riesige Leid, so, was ja auch da reinpasst, zum Beispiel in diese Thematiken von Konsum und Einverleiben und so weiter, also allem Raubbau, der so stattgefunden hat, das ist natürlich auch ein Wunsch. Und Saturn in den Fischen hat ja eher mit dieser Grenze zu tun, weißt du, wie bei einer, wenn du weinst oder so oder sowas hast, oder ich kenne das zumindest, es gibt so ein Schluchzen, das tut total gut, aber wenn das nicht mehr aufhört, dann wird es wirklich ein bisschen tragisch und dann wird es auch bedenklich.
Ja.
Und da ist der Saturn ganz gut, der dreht so ein bisschen den Hahn zu. Also so habe ich so das Empfinden.
Ja, nö, das widerspricht ja. Also ob jetzt das eine die Manifestation der Verbundenheit ist, also Neptun im Steinbock, ist es die Auflösung der Grenzen und ist es nicht auch gleichzeitig dadurch die Manifestation des Verbundenen, weil das bedingt sich ja gegenseitig.
Ja.
Und Saturn in den Fischen finde ich schon auch die Manifestation Saturn der Verbundenheit in den Fischen.
Ja.
Und das bedeutet schon die Auflösung dessen, was trennt.
Stimmt.
Habe ich dich überzeugt?
Ja. Überzeugt. Hier, wo bitte unterschreibe, ich unterschreibe.
Ich habe dir das ja vorhin auch erzählt, weil wir beide haben ja auch Saturn in den Fischen.
Genau.
Und Saturn in den Fischen heißt ja für ein persönliches Leben, dass man mit den konventionellen Rahmenbedingungen und Strukturen, die die Gesellschaft bietet, dass man da nicht so reinpasst. Dass man so das Gefühl hat, das ist alles schön und gut, aber das entspricht meiner Sehnsucht, Fische, oder meinem inneren Empfinden
nicht. Ja, der Sehnsucht, also Sehnsucht ist ein Riesenthema, Riesenthema mit dem Saturn in Fische. Und es hat auch mit, also auf einer Gefühlsebene, auch mit der, ich sag mal, mit dem Thema Vertrauen zu tun.
Ja.
Also auch ein großes Thema, also auch im Leben ein großes Thema. Vertrauen, die Hingabe, also auch die Sehnsucht danach, wo kann ich das, in welchen Bereichen, wo finde ich meine Meisterschaft, also indem man es immer wieder ausprobiert. Und das hat ja auch immer mit diesem Täuschen, Enttäuschungsprozess zu tun, bis man den auflöst. Und auch eine, Saturn ist für mich auch ein bestimmtes Maß, sage ich mal, zu finden, ein gesundes. so
gesundes Maß, ja,
zu finden.
Ja.
Und dann da eben zu vertrauen und auch diesen Glauben wirklich da auch zu festigen. Mhm. Glauben festigen, ne? Das ist ja auch so eine Saturn in
Fische-Thematik. Oder Vertrauen festigen.
Vertrauen festigen.
Weil Glauben und Vertrauen sind ja sehr unterschiedlich. Der Glaube projiziert eine nicht erfüllte Erwartung in die Zukunft und überbrückt diese Ungewissheit mit dem Glauben. Das Vertrauen vertraut, dass es kommt. Braucht kein Glauben.
Ja, Vertrauen, also Vertrauen entwickelt sich, ne? Mhm. Das, und ein Glaube ist für mich eher etwas, was so grundsätzlich gegeben ist. Ne? Es braucht nicht unbedingt Beweise oder irgendwie was, sondern ein Glaube ist einfach da, das wird auch geschöpft. Also auch ich schöpfe den aus einer Quelle, die ich jetzt nicht näher benennen könnte.
Der Glaube ist aber nah an der Hoffnung dran.
Ja, ist Hoffnung ein gutes Frühstück, schlechtes Abendbrot, ne? Hat der Francis Bacon mal gesagt, das fand ich immer wieder schön.
Ja. Ich habe ja zum Beispiel, wie auch gegenwärtig, ich male ja in Anführungsstrichen scheinbar realistisch. Mhm. Wobei es mir nie darum ging. Mhm. Und die Bilder haben ja was Mystisches, weil es mir nämlich nicht um das Reale geht. Aber vor 30 Jahren, also als der Saturn das letzte Mal in den Fischen war, haben die Leute mir alle einen Vogel gezeigt, weil die sagten, du dokumentierst ja nur die Realität. Und ich habe gesagt, mich hat das nie interessiert. Mhm. Eine Dokumentation der Realität, das überlasse ich den Grafikern und den Naturwissenschaftlern. Aber Bilder müssen das. Ein Bild geht ja um eine andere Imagination. Also die Durchlässigkeit des Realen für das Mystische. Mhm. Ist ja was ganz anderes. Mhm. Finde ich eine Saturn in Fische-Entsprechung.
Ja, sehr.
Oder?
Sehr. Und auch wenn ich das Bild anschaue, ich verstehe es sofort. Also weil ich auch diesen Saturn in Fische habe und bei mir hat sich das mehr auf dieser körperlichen Ebene stattgefunden, auch als mit dem Yoga und so weiter, was ja auch mich seit so vielen Jahren begleitet und ja auch dann auf einmal so eine ganz andere Popularität bekommen hat, weil das ja auch ganz viele Menschen verbindet und als ich damit gestartet bin, wusste ich auch nicht so richtig, was ist das eigentlich, aber dadurch bekam ich einen Zugang zu einer Quelle, sage ich mal. Und es hatte dann nichts mit Fitness und Yogamatte zu tun. Und ich sage immer, mein Großvater dachte immer noch, ich liege auf Nagelbrettern.
Also ist doch okay, dass du für den dritten Saturnumlauf Ziele hast.
Den dritten? Warte mal, der zweite? Ach so, für den dritten, bis zum dritten.
Nein, wir haben beide Saturn in den Fischen.
Ja.
Das bedeutet, wir sind an dem Übergang vom zweiten in den
dritten. In den dritten, das stimmt.
Und du kannst dir ja das Nagelbrett für den
dritten Nagelbrett vornehmen.
Ja. So gesehen.
Gibt es ja inzwischen auch, ne? Also nicht ganz so schlimm, es sind keine Nägel, sind nur aus Plastik und soll auch wahnsinnig was machen. Aber nö, auch Nagelbrett. Ich glaube, ich habe schönere Dinge noch vor. Das, gut.
Dann ist natürlich Saturn in den Fischen auch dieses Thema Harmonie und Frieden, diese Friedensthematik. Aber das ist natürlich auch viel komplexer, als man denkt.
Ja, und Saturn in den Fischen, also es gibt ja immer so eine Eigenblindheit. Ne? Ich habe die manchmal bei meinen eigenen Konstellationen.
Saturn bist du die Einzige? Ich habe sowas wie alle anderen Astrologen auch nicht.
Saturn in den Fischen, ich habe wirklich auch mit dem Saturn in Fische, weil du das vorhin ja auch sagtest, mit dem, also zum Beispiel verstanden werden, nicht verstanden werden, gesehen werden, nicht gesehen werden. Ne? Fische hat ja eine ganz große Thematik mit gesehen werden. Also viele, viele Neptuniker, nenne ich die mal, oder Fische, Geborene. Also dass auch da sowas schwingt von, ich sag mal, dem Leidvollen. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil sich ja auch diese ganzen Opfer-Täter-Retter-Geschichten in der neuen Epoche hoffentlich auch verwandeln, weil die blockieren ja inzwischen nur noch.
Ja, das stimmt.
Ja. Ah, die blockieren total. Und wenn es so eine Thematik gibt, auch mit Saturn in Fische, also auch das zu manifestieren, also erstmal vielleicht klar zu machen, hier gibt es dies und das und jenes, Täter, Opfer, das, dann wird ja da auch eine Regel aufgestellt. Also wie gehen wir damit um?
Ja.
Da gibt es auch die Gesetzmäßigkeit. Und da gibt es auch was sehr Begrenzendes, wodurch der neptunische Fischeflow nicht mehr stattfindet.
Mhm. Das stimmt, klar, weil es ein Ursache-Wirkungs-Prinzip ist. Apropos, finde ich das halt fulminant, dass an dem Tag, an dem Saturn in die Fische geht, was ja 2 Wochen vor dem Übergang, nee, 10 Tage, bevor dann Pluto in den Wassermann geht, das ist ja auch eine Hardcore-Konstellation.
Hardcore, und der geht ja, also deswegen mit dem, der Kosmos feiert eine Party. Der Pluto geht ja dann rein kurz nach dem fulminanten ersten Auftakt Neumond im Zeichen Widder.
Widder, ja.
Das ist so richtig, bam,
da
knallt es richtig.
Da so ist die Party auch mit ohne vegan, da geht alles.
Ja, da geht alles.
Aber was ich verrückt finde, ist diese Konstellation, die dann doch immer wieder wie so eine Komposition sind, dass nämlich an dem Tag, wo Saturn in die Fische geht, und Saturn ist eben einer der wichtigsten Planeten für den Wirklichkeitsbegriff, aber auch für die Rahmen, die wir schaffen und die Erfahrung. An dem Tag ist der Vollmond und dann ist auch noch die Sonne und der Mond sind in der Halbsumme von Merkur und Neptun. Ich weiß nicht, ob du mit Halbsummen, ich bin total
Halbsummen-Fan. Mit Halbsummen mache ich nicht so viel, aber ich bin so eine Sextil-Liebhaberin auch. Wir haben ja auch diese Sonne-Uranus, also der Uranus, ne? Der hat da schon auch eine Nebenrolle, Sonne-Uranus-Sextil geht dem Ganzen voraus. Und ich schaue natürlich auch gerne auf die Venus währenddessen. Und Venus ist ja dann mit dem, schon in Widder und hat mit dem Chiron aber den Kontakt, also ne, mit diesem Schmerzpunkt.
Ja. Ja.
Und Schmerzpunkt, finde ich, passt auch zu, im Sinne der Gesundheit, zur Jungfrau und zu den Fischen.
Ja, der große Rahmen oder der große Grund, wo der Schmerz herkommt, wenn man ihn nicht nur kausal herleitet. Ja, das passt natürlich absolut. Also kann man sich fragen, was macht man mit dem Vollmond?
Was macht man mit dem Vollmond? Also der Vollmond ist ja der Höhepunkt zu dem letzten Neumond.
Genau.
Da hatten wir, glaube ich, sogar im Neumond-Horoskop, das waren Doppelfische mit Venus, Neptun noch so auf dem letzten Gradzahl. Also so eine Riesenwelle, die einen so mitgenommen hat aufs offene Meer. Und jetzt mit dem Jungfrau-Vollmond, der Höhepunkt sozusagen, auch etwas daraus rauszuziehen. Also zum Beispiel auch zu sagen, ne, ich nicht so weit aufs Meer raus, bleib hier mal an Land oder schau mal nach deinen Ressourcen. Hast du überhaupt einen Floß gebaut? Hast du überhaupt die Schwimmflügel eingepackt?
Ja.
Also das ist ja die Voraussicht und die Vorsicht.
Die Vorsicht.
In emotionaler Hinsicht.
Aber der Vollmond, absolut. Und der Vollmond bringt ja auch immer in die Sichtbarkeit, was das Thema von dem Zyklus ist. Also was ist liegen geblieben? Was muss noch die nächsten 2 Wochen noch integriert werden? Was verabschiedet sich? Kann also auch mit diesem Thema in Zusammenhang hängen. Also, und davon hängt dann wahrscheinlich ab, wie weit man mit dem Floß oder mit den Schwimmflügeln ins Meer rausgeht.
Also es ist eine Klarheit, es ist auch eine, ich finde ganz stark Saturn in Fische und dann noch dieser Vollmond, es hat ja eine ganz starke Entmystifizierung. Ist auch so ein bisschen schade, ne? Es ist so wie im Kino, auf einmal geht das Licht an, der Film ist aus. Denkt man so, oh ja, ach, war das toll, ich würde gerne noch sitzen bleiben.
Deswegen gehe ich nie ins Kino.
Ach so, ja, wirklich?
Nee, ich kann das nicht ertragen.
Wenn das Licht angeht.
Ich brauche diese Fortführung des Mystischen und deswegen gucke ich mir nur zu Hause Filme an. Diese Halbsumme mit Merkur, Neptun auf dem, die verstärkt ja noch die Hinführung, dass man sich auch, ich sag mal, passiv bereit ist zu reflektieren, also etwas an sich ranzulassen. Warum ist das so? Warum ist das nicht aufgegangen? Warum ist das aufgegangen? Warum habe ich was Bestimmtes bisher noch nicht annehmen können? Also die Frage, rezeptiv sein zu dürfen und zu können und nicht immer nur sagen, ich weiß alles, ich mache alles richtig, sondern eine Eigenrelativierung in Vorbereitung finde ich auch keinen uninteressanten Aspekt.
Ganz interessanter Aspekt und sehr nachvollziehbar. Also ich gehe ich sofort in Resonanz mit auch, eben in dieser Thematik, weil je stärker so ein Gefühl kommt oder so eine Gefühlswelle oder so ein Overwhelming, also dass man wirklich davon mitgerissen wird, desto größer ist ja bei vielen Menschen auch der Widerstand und die Ängste.
Mhm.
Ja. Und Angst spielt ja eine wichtige Rolle, also hat ja eine Riesenrolle in der letzten Zeit, in den letzten Jahren gespielt. Vieles wurde ja nur durch Angst auch am Leben gehalten, also ja, immer klar. So ein bisschen nochmal wieder Angst reingeben, damit es läuft.
Ein Verkaufsargument.
Oder eine Drohung, ne? So, ja. Wenn nicht, dann, ne? Stellen Sie sich vor, also selbst bei einer Versicherung, da wirst du ja erstmal vollgeballert mit den schlimmsten Vorstellungen, was alles passieren könnte, und dann willst du unterschreiben. So. Ja. Also wenn du so im Zustand bist, wo du so vollkommen weggeschwemmt bist von der Vorstellung. Aber das ist eher Pluto als Neptun. Aber Neptun hat auch was davon.
Mhm.
Neptun hat ja nicht nur, du bist Künstler, ja, und ich liebe diese neptunische Energie.
Mhm.
Aber es sind ja wirklich auch diese totalen Tiefen, dunkelstes Meer.
Ja, du kannst verloren gehen.
Orientierungslosigkeit.
Das ist die Angst, total haltlos verloren zu gehen im Ozean.
Mhm.
Klar, das ist immer ein Risiko. Was hältst du denn davon, von dem Aspekt, dass wir, also die Lynn Bell hat in diesem Artikel auch noch ein Zitat von Krishnamurti drin, was ich cool, den mochte ich immer oder mag den gerne.
Ja.
Ich finde, dass der so lebensnah, das ist kein abgehobener. Und der sagt, die Angst hat immer was mit Beziehung zu tun, weil wir leben aus der Beziehung, alles Leben ist Beziehung. Und wenn in der Beziehung etwas nicht stimmt, dann kommt die Angst. Also dass die Angst nicht per se aus sich da ist, sondern immer in Relation zur Beziehung ist. Also die Frage, wovor haben wir Angst? Auch in den Beziehungen. In Beziehung, vielleicht weil wir nicht genug in Beziehungen sind. Und dann ist ja dieses Liebesthema, wird ja immer auf das Thema Partnerschaft reduziert.
Ja.
Und das ist so unfassbar langweilig, weil...
Es ist auch wirklich, also da kommt so ein bisschen auch Scham auf, ne? Wenn man so sagt, ach nee, jetzt wieder, ja, langweilig, du sagst langweilig, ich finde es auch ein bisschen beschämend. Also das hat auch vielleicht was damit zu tun, eben auch, ist ja auch nicht nur Venus, sondern der Neptun und so weiter, die höhere Oktave der Liebe, auch das nicht zulassen zu können und auch nicht zu sehen. Es musste in so eine Form gepresst werden von...
Damit man Sicherheit hat. Venus-Saturn. Ja. Im Deutschen wie im Englischen unterscheidet sich das Wort Leben und Lieben nur durch einen Buchstaben.
Mhm.
Für mich hat das Verständnis von Liebe sehr viel mit der Art zu tun, wie ich lebe.
Mhm.
Und nicht in erster Linie mit einer Projektion auf eine Partnerschaft. Und das ist vielleicht auch ein inspiratives Moment, was in einer solchen Zeit stärker werden könnte.
Und auch... etwas zuzulassen, ne? Also auch zu diesem Vollmond, weil du gesagt hast, eben das nochmal zu reflektieren, auch zu analysieren, so ein bisschen in trockene Tücher zu bringen, ne? Also in Worte zu kleiden, sei mal dahingestellt, muss man vielleicht gar nicht. Ist ja jetzt mit Neptun in den Fischen auch nicht mehr so einfach. zu kleiden schon, aber zu fassen nicht. Und dass da dieses Thema Vertrauen eben auch in der Verbindung zu allem, was mich umgibt.
Ja.
Inwieweit habe ich dieses Vertrauen? Und je mehr die Kontrolle aufgefahren wird, ich habe das jetzt auch wirklich selber erlebt, dass ich so selber merke, wie ich so total meine Kontrollmechanismen auffahre aufgrund einer Situation, mit der ich eigentlich total überfordert bin. Und nur das Gefühl habe, halten, durchhalten, nichts an dich rankommen lassen und merke, wie das ganze Ding wackelt und ruckelt und wahrscheinlich sonst einen Zusammenbruch erlebt. Und vielleicht, und ich habe mit einigen gesprochen in der letzten Zeit, die so ähnliche Strukturen nochmal so fühlen auch gerade. Also, dass sie sagen, es ist nochmal richtig doll gerade.
Ja, passt doch auch zur Fischezeit.
Ja.
Also als Vorstellung, Worte in trockene Tücher zu bringen. Stell dir das mal vor, wie das aussieht.
Sieht schön aus. Es gibt so einen tollen Laden, so einen Vintage, der hat so riesige Buchstaben, so Leuchtbuchstaben. Da gehe ich auch mit meinem Hund ganz oft lang und bewundere die abends.
Ja.
Und die habe ich mir jetzt gerade vorgestellt, diese bunten Buchstaben, die so an Land gespült werden und dann so in so Tücher gewickelt.
Leinentücher. Kirsten, ich danke dir vielmals.
Sehr gerne.
Jetzt muss ich den Saturn machen.
Ja. Genau,
Zeit ist nicht um, aber es ist ja alles ordentlich. Ich danke dir vielmals, es war eine große Freude.
Mir auch.
Ich danke euch allen draußen, dass ihr immer nicht müde werdet, uns Nachrichten zu schreiben und Feedback zu schicken. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und habt eine wundervolle Woche und
einen schönen Vollmond und eine gefühlvolle Woche auch. Auch mit dem Saturn in Fischen dann.
Genau. Danke.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.